Wir sehen einfach die Tendenz, dass Eltern sehr vorsichtig sind, wenn es darum geht, ihre Kinder zu erziehen. Sie wollen alles richtig machen. Aber durch diese Tendenz beobachten wir auch, dass Formen von Überbehütung zunehmen.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage an, warum Spielen so zentral ist für die kindliche Entwicklung. Was genau passiert beim freien Spiel und ob Spielen heute wirklich weniger Raum bekommt. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. In dieser Folge schauen wir eine der grundlegendsten Tätigkeiten der Kindheit an, Spielen. Auf den ersten Blick ist Spielen etwas Selbstverständliches. Aber immer mehr zeigt sich, genau das passiert eben gar nicht mehr so oft. Immer mehr Kinder kommen gar nicht mehr zum Spielen oder dürfen das nicht mehr so frei. Ohne Vorgabe, ohne Zeitdruck, ohne Ziel. Denn gespielt wird heute oft in einem Rahmen. In Kurs, im Training, digital, programmiert, mit Spielregeln. Aber spontane, kreative, wilde Spiele verschwinden immer mehr. Was hat sich verändert? Warum spielen Kinder heute weniger frei? Was hat das mit uns Erwachsenen zu tun? Und wie können wir im Spiel wieder mehr Platz geben? Über das möchte ich mehr erfahren. Deshalb bin ich für diese Podcast-Folge an die PA Zürich gereist und sitze heute gegenüber von der Katrin Lieger. Merci vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst.
Ja, danke vielmals, Damian, für die Einladung. Freue mich sehr.
Du hast ursprünglich Semi gemacht, hast dann in verschiedenen PAs weiter studiert, einen Master gemacht und doktoriert. Du bist Schulleiterin gewesen und dein Schwerpunkt liegt beim Thema Spielen als Lernform von 4- bis 8-jährigen Kindern. Heute bist du Dozentin und Beraterin im Zentrum Schulentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Du bist Projektleiterin von Spielen Plus und nebenbei bist du auch noch Geschäftsführerin von Tria Spektrum, wo du dich für Playfulness bei Erwachsenen einsetzt. Erinnerst du dich an ein Spiel aus deiner eigenen Kindheit, wo dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, da gibt es natürlich ganz verschiedene Situationen, wo man gerade in den Sinn kommt, wenn ich mir das vorstelle, wie es mir gegangen ist als Kind. Ich habe enorm gern draussen gespielt. Also das Highlight war eigentlich immer, von der Schule möglichst schnell heim, damit ich draussen auch spielen konnte mit anderen Kindern. Und dort, ganz im Speziellen, ich bin sehr ländlich aufgewachsen, haben wir ganz in der Nähe einen kleinen Wald gehabt mit einem Bach. Und dort haben wir ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und ich mag mich einfach zu erinnern an Mutproben, die wir dort gemacht haben. Und ja, es ist meistens gut rausgekommen. Ja, wenn ich mich zurückerinnere, sind das so die Highlights. Draussen mit anderen Kindern, auch ein bisschen wildere Spiele, wo wir eigentlich stundenlang uns so haben können verweilen.
Spielen ist nicht nur wichtig, sondern auch ein Kinderrecht. Das Recht auf Spiel ist in der UN-Kinderrechtskonvention verankert. Konkret bedeutet das, dass jedes Kind das Recht hat, zu spielen, sich zu erholen und am kulturellen und künstlerischen Leben teilzunehmen. Aber es gibt ganz viele verschiedene Arten von Spiel, Brett- und Kartenspiel, Spiele mit Freunden draussen wie Fußballfangis, Versteckis, Alleinspielen im Zimmer mit Lego und Playmobil, Gamen, Spiele jeder Klasse, Bewegungsrollen und Ballspiele, aber natürlich auch das freie Spiel. Wie würdest du Spielen definieren?
Das ist relativ eine anspruchsvolle Frage, so die Definition von Spiel. Wenn man einfach so schaut von der kindlichen Entwicklung, ist es so, dass vor allem intrinsische Motivation ganz wichtig ist fürs Spiel. Also das Kind muss wie von sich aus einen Willen haben, etwas umzusetzen, etwas zu machen, sich zu verweilen. Spiel sollte immer auch in einer guten Atmosphäre passieren können, also mit positiven Emotionen. Dann etwas, wo man auch immer wieder beobachtet, ist der Zeitfaktor. Also es sollte etwas prozessorientiert sein. Also im Spiel sollte man einfach genug Zeit haben, um dranbleiben, sich zu verweilen. Spiel sollte so sein, dass man sich engagieren kann, einbringen und es sollte frei wählbar sein. Ich würde sagen, das sind so die 5 Kriterien, wie ich Spiel würde definieren.
Findest du es wichtig, wenn wir von Spielen reden, dass wir jetzt dort von Spielgattungen reden, also dass wir die eben einteilen? Ist es ein Brettspiel oder ein Freispiel? Wie würdest du das einteilen?
Vielleicht noch einmal zurück zu der Spielentwicklung von Kindern. Da gibt es wie auch verschiedene Formen von Spiel, wo dann wie die Kategorisierung auch unterstützen. Aber es ist natürlich sowohl ein Brettspiel ein Spiel, wie ein Spiel draussen in der Natur. Das hat eigentlich bei diesen verschiedenen Komponenten oder Spielarten immer wieder die Definitionspunkte von Spiel, die ich vorher aufgezählt habe. Also sobald die 5 Punkte vorkommen, kann man von Spiel reden.
Warum ist denn Spielen so zentral für die Entwicklung von Kindern?
durch Spiel lernt auch schon ganz ein junges Kind, also eigentlich schon mit ein paar Monaten, lernt es die Umwelt kennen. Es entdeckt mit allen Sinnen eigentlich alles, was um das Kind herum ist. Und das sind einfach schon ganz, ganz grundlegende Erfahrungen, die man dem Kind unbedingt ermöglichen müssen, weil das Kind eigentlich dann auch mit diesen Erfahrungen weiter experimentiert, die Umwelt erforscht. Und in dem Innen ist einfach ganz viel Kraft, wo das Kind weiterbringt, wo das Kind anregt zum Lernen. Also es lernt, durch Spiel lernt das Kind. Mhm.
Du hast es jetzt gerade angesprochen, es lernt. Wie hängen denn Spielen und Lernen zusammen?
Ich würde jetzt sagen, beim jungen Kind ist das Spiel wirklich die Lernform. Also das Kind lernt eben intrinsisch motiviert. Es lernt eigentlich beiläufig. Das heisst, das beiläufige Lernen ist so im Alter von 0 bis 4 Jahren so die Form eben von Lernen. Und das passiert in offenen Settings, wenn das Kind kann experimentieren, ausprobieren. Und dort ist Spiel einfach eine sehr geeignete Lernform. Mhm. Und dann eigentlich so im Alter von 4 bis 8 Jahren baut sich dann langsam das bewusste Lernen auf, wo das Kind auch eher zielorientiert an etwas angeht, wo es auch längerfristig etwas planen kann, wo beim beiläufigen Lernen eigentlich der Moment ganz wichtig ist. Also das Kind ist im Moment, es ist jetzt da und das, was jetzt gerade ist, ist wichtig.
Was sind also typische Entwicklungsbereiche, die man vielleicht auch benennen kann?
Also eigentlich gibt's wie auch unterschiedliche Einstufungen von der Kategorie, die das Kind dann lernt im Spiel. Also es ist sicher im motorischen Bereich, wo es sehr viel lernen kann. Es ist aber auch im sprachlichen Bereich. Also Spiel und Sprache geht da ganz eng miteinander. Es ist im emotionalen Bereich auch das zweite Spielen, das dritte Spielen, andere Emotionen können wahrnehmen, die eigenen Emotionen entdecken. Also es hat ganz viele Ebenen, die durch Spiel gefördert werden beim Kind.
Das macht ja Sinn, eben, wenn man das miteinander spielt, auch soziale Aspekte und so weiter. Wahrscheinlich auch lernen verlieren.
Genau.
Gar nicht so einfach.
Genau, wirklich etwas gar nicht Einfaches für Kind, wo man manchmal, glaube ich, auch Kind schon eher stark herausfordert oder manchmal auch überfordert, weil so gewinnen und verlieren ist eigentlich so ab 6 Jahren so ein Thema, wo es das eher dann kann. Mhm. Aber es gibt ja ganz viele, die das Leben lang nicht können. Also ich verliere also auch nicht gerne.
Naja, verlieren kann ich, aber natürlich ist ja schon das Ziel, dass man eigentlich möchte gewinnen und das darf ja auch so sein.
Genau.
Wie schon erwähnt, hört man oder liest man immer wieder, dass die Kinder heute weniger spielen. Auch eine qualitative Befragung unter Lehrpersonen von der PH Zürich hat gezeigt, dass über 50% der Kinder zwischen 4 und 8 keine altersgerechte Spielentwicklung zeigen. Auch die Sendung Einstein von SRF hat in den letzten Jahren gerade zweimal das Spielen thematisiert. Eines in der Folge «Die Macht des Spielens» und das zweite Mal in der Folge «Erziehungstrends – Was sind die Folgen von Überbehütung?». Im Letzten bist du und auch dein Projekt Spielen Plus vorgekommen. Haben die Kinder von heute wirklich weniger Raum und Zeit zum Spielen?
Ja, das ist eine Entwicklung, die wir schon länger beobachten, dass die Kinder, die also 2010 bis 25 auf die Welt gekommen sind oder kommen noch, die gehören zu der Generation Alpha. Mhm. Und es gibt verschiedene Untersuchungen zu der Generation Alpha, wo man Hinweise hat, dass Kind einfach die Zeit nicht mehr gleich haben zum Spielen und dass sie eigentlich oft Programm haben. Also es laufen sehr viele Förderaktivitäten und Vereine, wo Kind ein recht durchtaktetes Programm haben, fast eine eigene Agenda, wo Spiel so natürlich oder naturwüchsig, wie man es eigentlich sich für wünschen, fast gar keinen Platz mehr hat.
Also es ist jetzt eine Entwicklung, dass sie eben so viel beschäftigt sind. Du wirst ja nachher noch Kinder hören. Das ist genau ein Grund, wo sie sagen, ja, nach der Schule habe ich noch Training, ich muss noch Hausaufgaben machen, ganz viele Sachen, eben ihre persönliche Agenda schon fast. Was hat sich sonst noch verändert? Hast du noch andere Punkte?
Ja, wir sehen einfach die Tendenz, dass Eltern sehr vorsichtig sind, wenn es darum geht, ihre Kinder zu erziehen. Sie wollen, also klar, sie wollen alles richtig machen. Mhm. Aber durch diese Tendenz beobachten wir auch, dass Formen von Überbehütung zunehmen. Mhm. Also Eltern, die eigentlich immer wissen wollen, wo ihre Kinder sind, was sie machen, sie zum Teil auch GPS-trackern, weil sie eigentlich einfach besorgt sind ums Kind. Mhm. Und das hat sicher auch eine Auswirkung nachher auf das Selbstwertgefühl vom Kind oder die Selbstsicherheit. Auch mal etwas können zu machen, ohne dass die Mami und der Papi gerade nebendran stehen, sondern auch ich kann alleine etwas machen. Mhm. Und vielleicht klingt es das erste Mal nicht, aber ich bleibe dran, weil ich etwas lernen will, erreichen. Mhm. Und diese Erfahrung, die ist ganz, ganz wichtig für junge Kinder.
Ich habe gesehen im Video, du hast auch mit Eltern natürlich den Austausch. Was führt zu mehr Überbehütung? Oder man redet ja manchmal auch von der Generation Angst. Warum ist es so heute?
Ein Erklärungsansatz sind sicher die sozialen Medien, dass man halt auch sehr schnell zu Informationen kommt und einfach wie die Angst eigentlich einfach da ist, einem Kind könnte etwas passieren. Mhm. Und wenn man dann aber wirklich Zahlen anschaut, ist es ja nicht etwas, das steigend ist. Mhm. Also wo man sagen müsste, die Gefahr ist wirklich real grösser als früher. Aber es hat, ich glaube, schon zu tun mit der Entwicklung, mit den Informationen, die man einfach immer wieder sehr schnell überkommt, wo auch die Eltern untereinander sicher einen Einfluss haben. Mhm. Dass sie sich vernetzen und man einfach die Kontrolle eigentlich ziemlich stark will haben, mhm, über Kinder.
Ich kann mir das schon vorstellen, ich habe das selber ja so erlebt als Lehrperson und vor allem auch in der Schule gibt es ja natürlich ganz viele Regeln. Ich habe das erlebt, wo man Bäume gestutzt hat, dass eben Kinder gar nicht können drauf aufklettern, dass der erste Ast eben genug hoch ist und so weiter. Spielplätze, die dann super konform sind, dass sicher nichts passieren kann und all die Prävis, die man braucht als Lehrperson, dass man am Fluss, an See und so weiter kann. Und auch Kinder, die ja Mühe haben mit dreckigen Händen und so weiter. Also das sind ja sicher auch Sachen, die dir bekannt vorkommen. Wir haben am Anfang schon ein bisschen versucht, die Spiel einzuordnen. Du hast gesagt, so fest kommt es gar nicht drauf an, aber ein wichtiges Spiel ist eben das freie Spiel. Und das möchten wir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Das ist vor allem für Kinder zwischen 4 und 8 relevant. Was macht das freie Spiel besonders aus?
Das freie Spiel zeichnet sich sicher aus, dass eben, es ist eigentlich schon im Wort inne, dass das Kind frei kann wählen, mit was und mit wem und wie lang das spielen will. Mhm. Und es ist sicher so, das freie Spiel ist prägt sicher von der Kindergartenpädagogik. Im Kindergarten kennt man das schon eigentlich, seit es den Kindergarten, mhm, gibt, dass es freie Spielphasen gibt. Ich würde es aber auch gar nicht so gross unterscheiden. Auch jüngere Kinder, also 0 bis 4, können frei spielen. Ich denke, auch einen ganz wichtigen Beitrag leistet dort auch die Spielgruppen und Kitas, wo das auch sehr ein wichtiger Teil ist vom Alltag für Kinder.
Und was sind Qualitätskriterien fürs Spiel?
Qualitätskriterien vom Spiel würde ich, also wir können es eigentlich näher an die Definition von Spiel auch nehmen. Es müsste eigentlich so sein, dass es eben Kind motiviert, mhm, mit dem Material zu spielen. Und da merken wir eben auch, dass je unstrukturierter das Material ist, umso mehr inspiriert es das Kind, auch das Material ganz unterschiedlich zu nutzen. Also, mhm, ich mache ein Beispiel. Wenn man dem Kind Tücher, Seil, Klemmerli gibt, dann ist es sehr naheliegend, einfach mal probieren, irgendwo eine Höhle zu machen. Mhm. Oder vielleicht ist es dann auch ein Nest. Oder es ist irgendetwas anderes noch, wo man dann mit dem kann gestalten kann. Und das hat einfach die Qualität, weil es eben die Fantasie der Kinder fördert, dass sie so wie auch unterschiedliche Settings können gestalten können. Da ist sicher auch die Entwicklung, die seit 1990 auch in den Kindergärten Einzug gehalten hat mit den spielzeugfreien Kindergärten. Mhm. Das sind so Projekte, die über 6 bis 8 Wochen in den Kindergärten umgesetzt werden. Eigentlich vor allem aus Präventionshintergründen, also dass man da eigentlich gefunden hat, man will wie Kind vom Konsum wegbringen. Mhm. Und das hat sich eigentlich bis jetzt immer noch sehr bewährt und viele Kindergärten setzen das um, dass man eigentlich dann das ganze Material wegräumt in den Kindergärten und sie wirklich unstrukturiertes, mhm, Material haben, das sie dann nutzen zum Spielen.
Also es ist wirklich, dass es nicht so fertig Spielzeug ist. Also mir kommt jetzt persönlich Playmobile sind, wo ja schon vieles vorgegeben ist. Anders als Lego, wo ein bisschen freier ist. Also wirklich Sand, Kleppband, alles so Sachen, wo ganz viel ermöglichen und wo sie können kreativ sein.
Genau. Das ist auch nicht unbedingt so, dass es jetzt nur das muss sein. Aber einfach das inspiriert Kinder. Wir merken das immer wieder. Zum Beispiel alte oder einfach leere Kartonschachteln, wo man kann umfunktionieren. Leitern, wo man kann nutzen, um etwas drüber zu spannen. Mhm. Einfach so. Gerade so aus dem Alltag Materialien, mhm, die man nutzen kann.
Das klingt eigentlich schon so super, wenn man es schon noch mal gehört. Das würde ich ja selber auch noch gerne machen. Das freie Spiel hat ja aber auch einen Ablauf. Da gibt es 4 Phasen. Könntest du die noch ein bisschen genauer erläutern? Vielleicht gerade mit Beispiel?
Vielleicht muss ich wirklich ausholen, um erklären, wie wir auf die 4 Phasen gekommen sind. Mhm. Wir haben jetzt gemerkt, vor allem bei Kindern, die in den Kindergarten eintreten und auch noch in der Unterstufe sind, dass eben wirklich einige Kinder wirklich wenig Spielerfahrung haben, mhm, und ein Kind so zum Spiel anführen muss, als Lehrperson auch. Und wir haben dann eine Didaktik entwickelt, wo es eben darum geht, Spielprojekte umzusetzen. Mhm. Also Spielprojekte, wo mach jetzt, also ein Beispiel, das könnte jetzt ein Spital sein, das könnte ein Bauernhof sein, das könnte irgendetwas sein, wo aus dem Alltag vom Kind, aus dem Umfeld kommt, wo man könnte als Spiel Landschaft aufbauen.
Mhm.
Und die vier Phasen, die du genannt hast, das ist auf der einen Seite die Anlaufphase, wo man mit dem Kind mal schaut, und das könnte man eigentlich auch sehr gut daheim mit dem Kind,
mhm,
mal schaut, was hätte er überhaupt Lust zu machen.
Mhm.
Was könnte das sein? Ich habe da kürzlich auch so eine Phase gesehen, da haben sie dann nachher ein Schiff umgesetzt,
mhm,
weil sie wirklich Lust gehabt haben, einfach das Schiff zu bauen. Nachher geht es in eine Spielphase rein, wo die Kinder die ganzen Spielorte aufbauen,
mhm,
und bespielen. Und dann haben wir gemerkt, was eben auch immer wieder wichtig ist, ist eine Reflexionsphase zu haben, dass man auch mal wie vielleicht eine Baustelle zu 9 macht oder so. Und mal schaut, wie läuft es denn eigentlich auf dieser Baustelle? Was braucht es denn noch? Hat es noch Materialien, die fehlen? Vielleicht haben andere Kinder noch Ideen, was man noch machen könnte.
Mhm.
Dass man sich wie gegenseitig inspiriert. Und dann die vierte Phase ist die Aufraumphase, wo man wie auch gemeinsam schaut, räumt man jetzt das Spielprojekt wieder auf?
Mhm.
Oder kann man es vielleicht auch lassen, dass es eben noch über eine längere Zeit möglich ist, das Spiel könnte weiterführen?
Mhm. Du hast am Anfang gesagt, dass es eigentlich wie so ein Oberthema gibt, wie jetzt Spital oder Bauernhof. Tut man das dann in der ersten Phase, in dieser Anlaufphase noch mit ihnen genau anschauen oder ihnen vorgeben, dass innerhalb von dem Rahmen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Mhm.
Genau, wir haben so die Grundhaltung, dass eben auch Kinder also schon sehr viel Vorwissen haben.
Mhm.
Und das versuchen wir bei diesen verschiedenen Phasen auch wirklich immer wieder bewusst reinzunehmen. Und bei dieser Anlaufphase, wo es darum geht, ein Thema partizipativ zu definieren, ist in einem zweiten Schritt wichtig, wie zu schauen, was ist denn das Vorwissen?
Mhm.
Was wissen denn Kinder jetzt schon über das Schiff, wo, mhm, dann nachher ein Kreuzfahrtschiff geworden ist. Und dann kommen dann, also benennen sie das auch, also von einer Bordküche über ein Restaurant. Sie haben dann noch eine Geisterbahn wählen in dem Kreuzfahrtschiff und sie haben ein Bassin wählen mit einer Rutsche und natürlich Bett hat es gebraucht und Liegestühle. Und so hat sich dann das wie gefühlt.
Mhm.
Und es ist dann wie auch aufgezeichnet worden von der Lehrperson, was die Kinder alles genannt haben. Und man hat das nachher dann überprüft. Funktioniert das so, um so umzusetzen?
Das klingt sehr inspirierend. Und was Kinder gerne spielen und mit wem, das lassen wir uns jetzt gerade mal zusammen an.
Ich spiele in meinem Zimmer manchmal Lego, draussen spiele ich viel Fußball.
Mein Lieblingsspiel ist halt Twister. Man muss immer halt aktiv sein, du musst dich immer bewegen und das ist halt mega lustig.
Ich spiele noch gerne Monopoly, weil es lustig ist und weil es recht lang geht.
Also wenn ich spiele, gehe ich auch mit Freunden raus oder dann auch mit meinen Eltern irgendwie ein Spiel spielen, einfach daheim.
Mein Lieblingsspiel draußen ist Fußball und wenn meine Mutter nicht mit mir ist, klettere ich manchmal alleine Bäume.
Natürlich ist es wichtig, dass man Spass hat, das ist logisch, und dass man sich wirklich an die Regeln hält, weil dann macht es vor allem Spass.
Ich gehe manchmal auf ein Spiel, dort hat es eine Werkstatt. Man kann auch ein bisschen Sachen bauen, man kann Unihockey spielen, tue ich recht viel auf der Straße. Wir haben ein Trampolin im Garten, dort gehe ich auch noch und halt Brandy Dog spielen.
Ich spiele nicht so gerne Spiele, aber wenn ich spiele, dann spiele ich am liebsten, wenn man gemeinsam zusammen spielt.
Also bei mir kommt es auch ganz aufs Spiel drauf an. Es geht auch vor allem darum, so mit Kolleginnen oder so etwas zu machen und es einfach lustig zu haben.
Im Turnen freue ich mich immer sehr fest, wenn man ein Spiel spielt, wo man einander abschiessen muss, wie Völkerball oder Sitzball. Aber in der Freizeit spiele ich sehr gerne Schach, weil man auch etwas überlegen muss.
Draussen spiele ich aber gerne Fangis. 15-14 ist auch recht lustig.
Ich gehe ab und zu an Fels klettern. Auf meinem Spielplatz, das ist in der Nähe von meinem Haus, da kann ich ab und zu Sachen bauen.
Spielen ist ja der Kopf durch die Lüfte, andere Gedanken, nicht immer in der Schule hocken, Mathe und Deutsch machen.
Was mich gefreut hat, ist, dass es doch noch ein paar Kinder, die ja doch noch draussen spielen, aber gleich fällt auf, dass viele Kinder vor allem Spiele genannt haben mit einem klaren Rahmen und eben wenig gehen klettern und bauen. Liegt das jetzt bereits am Alter, weil das alles Kinder sind aus der 5. 6. Klasse oder an der heutigen Zeit?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Im Sinn von, ja, das eine schließt vielleicht das andere nicht aus. Aber es ist natürlich schon so, im Verlauf von der Entwicklung von den Kindern, also es sind jetzt 5-6-Klass-Kinder, werden sicher die Regelspiele wichtiger. Das hat man auch gehört. Es sind viele Regelspiele genannt worden. Also Schach oder Monopoly oder auch der Fußball oder auch die Spiele während der Turnstunde. Das geht eigentlich alles in diesen Bereich. Und unterstützt aber Kinder nach wie vor ihre Entwicklung, auch wenn sie Regelspiele spielen.
Und was hast du sonst so gedacht jetzt beim Zuhören?
2-3 so Aussagen gehabt, wo ich gedacht habe, ja, super, den Kopf durchlüften, jetzt da gerade am Schluss. Ich glaube, diese Funktion hat eben Spiel schon auch, dass der Kind wirklich auch hilft, mal ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Und wenn das eben auch gelingt, Spiel eben auch in den Schulalltag zu integrieren, also das habe ich mir auch noch überlegt, oder der eine Bub, der erzählt, Mathe und Deutsch, und Spiel ist dann nachher wie für ihn dann das Kopf durchlüften. Es müsste, glaube ich, öfters auch gelingen, dass man so Sequenzen eben auch in den Schulalltag integrieren könnte.
Dass es nicht so scharf getrennt ist, wenn Sportunterricht oder eine Spielstunde oder so ist. Du hast jetzt gerade schon das Regelspiel benannt und eben auch das freie Spiel, das wir schon davon hatten. Gibt es noch andere Spielformen?
Genau, die gibt es in der Entwicklung von Kindern. Gibt es wirklich ganz unterschiedliche Spielformen, die zu unterschiedlichem Alter wichtig sind. Die erste ganz grundlegende Spielform ist das Funktionsspiel. Das Funktionsspiel fängt bei Kindern an, ja sicher abjährig, zum Teil schon vorher. Es ist wirklich die Spielform, wo das Kind eben die Umwelt fährt, anfangen zu erkunden. Es ist sehr eine sinnliche Spielform, wo es eigentlich um Sinneswahrnehmungen geht, wo das Erleben im Zentrum ist, das Handeln, das Experimentieren. Das ist dann, wenn Kind einfach von lauter Freude in Gunten gumpet oder einfach im Sand sich verweilen oder überhaupt einfach so mit Materialien experimentieren, ausprobieren, wie Zeit und Raum irgendwie vergessen und eigentlich ganz in das Material versinken. Das ist einfach so eine wichtige Spielform, weil sie einfach die Grundlage ist nachher auch für alle weiteren Spielformen und auch wir wissen auch sonst aus Forschungen, dass eben das auch Basis ist, nachher auch für schulische Lerninhalte können zu verknüpfen. Also das Erleben, Handeln, Experimentieren, das wäre ein grosser Wunsch, oder? Dass möglichst alle Kinder das von Geburt an könnten erfahren, weil das eine sehr gute Grundlage ist. Wir beobachten einfach, dass immer mehr Kinder, wenn sie in den Kindergarten eintreten mit 4, in dem Bereich sehr wenig Erfahrungen mitbringen. Auf dem Funktionsspiel nachher baut sich ein Symbolspiel auf. Das ist dann, wenn ein Stein plötzlich ein Drachen ist oder irgendwie einfach so die Umwelt belebt wird. Geht zum Teil auch unter dem Begriff kleines Rollenspiel. Das ist ein Babyhaus zum Beispiel oder ein Stall. Oder wenn man mit Lego etwas baut und das dann fährt an mit Figürli beleben.
Und wahrscheinlich Mütterlis und Väterlis, oder?
Genau.
Das
genau,
haben wir
ja, genau. Genau. Aber das ist dann natürlich zum Teil schon kommt dann schon mit 4 das Rollenspiel. Also das Rollenspiel, wenn sich die Kinder anfangen zu verkleiden, so andere Lebenswirklichkeiten ausprobieren, meistens mit Requisiten, dann sich verkleiden und das so anfangen ausleben, das ist sicher auch eine ganz wichtige Form, auch wenn es um Sprachförderung geht. Im Rollenspiel ist der Dialog ja dann sehr wichtig. So mit 5 kommt dann das Konstruktionsspiel dazu. Das ist dann, wenn Kinder nach einem Plan etwas bauen oder konstruieren. Häufig sieht man Kinder zuerst im Funktionsspiel, also ich mache jetzt ein Beispiel, bauen sie einen Turm, der immer wieder zusammengeht. Und irgendwann kommen sie dann so auf die Tricks oder sie kommen jetzt über von anderen Kindern, wie man dann den Turm könnte bauen, dass er eben hebt. Man macht sich nachher wie einen Plan und fährt das dann so an konstruieren. Und das Regelspiel ist eben eigentlich eben so ab 6, die Spielform, wo die Kinder dann eben gewinnen und verlieren, aber eigentlich erst dann. Also das heisst eigentlich mit Eintritt dann in die erste, zweite Klasse. Aber man sieht einfach so von der Spielentwicklung, eigentlich sind alle Spielformen im Alter von 4 bis 8, also gerade so im Zyklus 1, sind das ganz zentrale Lernformen.
Super, danke vielmals für die Ausführung. Ich nehme an, beim Regelspiel ist es auch noch so, dass es ja noch schwierig ist, wahrscheinlich für die kleinen Kinder auch Regeln zu befolgen und so einen genauen Ablauf. Das ist wahrscheinlich auch, braucht es kognitiv ein gewisses Alter, oder?
Ja, aber es gibt natürlich auch Regelspiele, die auch mit jüngeren Kindern schon möglich sind. Ich denke da an Memory oder das Müsli-Spiel oder es gibt schon Spielformen. Ich denke, es ist einfach wichtig zu wissen, dass das nicht die Hauptspielform soll sein beim jüngeren Kind. Aha. Sondern eigentlich dann stärker eben in allen diesen Bereichen, wo es wirklich sich vertiefen und die eigene Kreativität entwickeln können.
Bevor wir schauen, warum Spiele in der Schule so wichtig ist und welche Tipps du auch für Lehrpersonen hast, möchte ich noch auf der CG gehen. Wir haben schon ein bisschen davon gehabt. Vielleicht zuerst einmal, wie können Eltern und Betreuungspersonen so offene Spielsituationen schaffen?
Ich glaube, der Schlüssel ist sicher Zeit. Also, dass man dem Kind die Zeit gibt, dass sie ihrem Spiel könnte nachgehen. Dann ist es sicher wichtig, dass man wie auch schaut, dass man eben auch die Materialien hat. Und ich plädiere da ganz stark, weniger ist mehr. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich auch in Kinderzimmer reinkomme, wie viele Spielsachen eigentlich da sind und wie wenig von dem dann wirklich genutzt werden für das Spiel. Also wie auch mit dem Kind mal schauen, was braucht es denn, mit was spielt er vielleicht gar nicht mehr oder spielst du gerade nicht oder ja, so eben, weniger ist mehr.
Da kommt ja wahrscheinlich dann noch ein weiteres Problem, Konsumgesellschaft, oder, dass sie auf den Geburtstag und auf Weihnachten noch vom Götti, von den Eltern, von ganz vielen verschiedenen Personen ganz viele Geschenke bekommen und wie du dann sagst, sie gar nicht die Möglichkeit haben, das alles zu nutzen. Wie können sie Kinder begleiten und unterstützen, ohne dann auch die Spielsituation zu lenken oder fest teilzunehmen daran?
Das Erste ist sicher mal die Situation beobachten und wirklich auch mal schauen, wo braucht es vielleicht einen Impuls. Das kann schon sein, dass ein Impuls braucht, dass das Spiel wirklich ins Rollen kommt. Oder vielleicht stockt es auch mal irgendwo, dass man dort wie mit einem anderen Material noch etwas anreichern könnte. Was sicher unterstützend ist für das Spiel bei Kindern, ist, wenn sie einfach das Zweite oder das Dritte können spielen können, dann inspirieren sie sich gegenseitig. Also das weiss man auch aus Untersuchungen. Also Kinder lernen enorm viel von Peers. Also Gleichaltrige, wo gewisse Sachen wie sogar dann noch näher können erklären, als wenn wir Erwachsene ins Spiel reingehen.
Und wir haben es ja schon davon gehabt, Ängste, Überbehütung, Kontrolle nehmen zu und hindern Kinder eben auch so am freien Spiel. Was wünschst du dir von Eltern?
Dass sie den Mut haben, den Kindern auch etwas zuzutrauen. Dass sie auch einen Teil loslassen und eben Raum geben, dass etwas entstehen kann. Auch Langweilig gehört dazu. Weil häufig ist genau Langweilig nachher der Ausgangspunkt, wo neue Ideen entstehen.
Und hast du noch einen Tipp für Eltern und Betreuungspersonen, die vielleicht Kinder haben, die nicht selber anfangen zu spielen? Oder auch, man hat auch einen Bub gehört, ich spiele nicht so gern. Was hast du da für Tipps?
Dort dann einfach mal ganz genau anschauen, was könnte es sein und starten mit Funktionsspiel. Also mal schauen, was für ein Material könnte das Kind vielleicht faszinieren, um etwas auszuprobieren. Kürzlich habe ich gerade so eine Situation gesehen, wo ein Bub mit Wasser experimentiert hat und mit einer Zange Sachen aus dem Wasser rausgenommen hat. Und der hat sich so vertiefen. Und vor dieser Situation ist er irgendwie ziemlich orientierungslos durch den Raum gegangen. Aber nachher mit dem ist er voll dabei gewesen. Volle Aufmerksamkeit.
Aber eben, das braucht ja dann auch Freiraum, dass sie überhaupt herausfinden können, was sie dann gerne würden spielen oder überhaupt die Option bekommen. Also es ist noch spannend, wenn ich dir so zulasse. Ich habe das Gefühl, ja, wir haben die Möglichkeiten früher wirklich gehabt. Also wenn ich mir vorstelle, als ich bei meinen Grosseltern war, die haben einen grossen Garten gehabt, was ich dort alles durfte. Irgendeinen plachenden Hang da ab, wo wir dann einen Rutschbahn draus gemacht haben, das Tipi gebaut und einfach alles so Sachen, das ist schon, das sind auch schöne Erinnerungen, muss ich sagen.
Das tönt auch gerade so. Ich kann mir es gerade vorstellen.
Jetzt möchte ich nochmal mit ihr Kind anhören und ich habe sie gefragt, ob sie findet, ob das Spiel sich wirklich verändert hat und ob sie heute noch genug Zeit haben.
Ja, ich finde irgendwie schon, dass ich irgendwie ein bisschen zu wenig Zeit habe, weil jetzt hat man halt viel mehr Schule und halt früher hat man halt gefühlt jeden Nachmittag Zeit gehabt, um mit jemandem abzumachen.
Also mir ist halt schon das Bild, ich kann fast nie spielen, weil ich jeden Tag Training Volleyball und dann spiele ich halt nie. Aber es ist auch wichtig, dass man halt ein bisschen mit raus ist und nicht halt immer am Handy oder am Computer oder so.
Es geht, also ich komme eigentlich gut durch mit Hausaufgaben und so und darum habe ich, finde ich, habe ich eigentlich genug Zeit zum Spielen.
Ich persönlich habe nicht mehr so viel Zeit, weil eben wegen Schule und immer nach der Schule bin ich halt oft müde und da habe ich wirklich keine Kraft, noch irgendwie noch rauszugehen oder so.
Grundsätzlich habe ich viel Zeit zum Spielen, egal ob es Gamen, Brettspiel oder im Turnen vor allem spielen wir sehr coole Spiele während der Schulzeit. Das ist wirklich sehr cool. Und zum Beispiel am Mittwochnachmittag spiele ich sehr gerne Brettspiel.
Also ich habe nicht wirklich so viel Zeit, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach sehr viele Hobbys habe. Und so. Also ich habe sie eigentlich selber ein bisschen ausgewählt.
Also ich war früher sehr oft auf dem Spielplatz und so, aber jetzt nicht mehr so viel.
Also ich tue gerne mit meinen Freundinnen irgendetwas machen, auch draussen. Ja, zum Beispiel kann ich ein bisschen rumlaufen und so, aber so spielen, das machen wir wie eigentlich nicht mehr so.
Vielleicht hat es so seit früher und jetzt auch mehr Unfälle gegeben und dann haben sie wie realisiert, dass es ein bisschen gefährlicher ist.
Natürlich früher, wo in meiner Mamas Zeit, dort hat man mit 14 noch mit Puppen gespielt, hat sie erzählt und so. Aber jetzt in der Zeit spielt man mit 14, geht man raus auf Partys und so, es hat sich schon recht verändert.
Ja, sie gehen heute mittlerweile auf Partys, wenn man falsch ist, ein bisschen lachen. Ja, aber wir haben gehört, Kinder haben unterschiedlich viel Zeit, die einen ein bisschen mehr, die anderen weniger. Natürlich wegen Hausaufgaben, Training, Hobbys und so weiter. Was lösen die Stimmen bei dir aus?
Ja, wir haben natürlich beide ein bisschen müssen schmunzeln. Also über gewisse Aussagen, wo wirklich auch einen Unterhaltungswert haben.
Absolut.
Was natürlich schon auffällt, und das überrascht mich eigentlich nicht, dass das Zeitmanagement schon bei 5. und 6. Klässler ein Thema ist. Die Frage von, wie kann ich die Zeit einteilen und für was setze ich sie ein? Ich denke, es widerspiegelt auch einen Trend zu relativ eben viel Verein und Förderaktivitäten. Das beobachten wir aber auch schon bei jüngeren Kindern. Da wäre wirklich die Frage, wie könnte man dem Trend auch entgegenwirken, dass Kinder eben auch mehr Zeitfenster haben, die sie könnten spielen. Da habe ich gerade kürzlich von einer Schule gehört, die die Hausaufgaben neu gestaltet hat und den Kindern den Auftrag gegeben hat, bis in die 6. Klasse 30 Minuten zu spielen und das zu dokumentieren. Das ist dann die Hausaufgabe gewesen, oder? So. Es gibt wirklich auch relativ kreative Ansätze, wo man wie merkt, okay, vielleicht schaffen wir es so, wie ein bisschen ein Gegensteuer zu geben zu dem total Verplanten.
Wir kommen gerade zwei Sachen, sind nämlich der Leistungsdruck, der ja sicher zugenommen hat, ja gerade auch auf dieser Stufe von den Kindern, die wir jetzt gehört haben. Und das andere ist, ich habe eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Hausaufgaben mit der Sandra Moroni und sie hat genau auch das gesagt, dass man ja auch kreative Hausaufgaben kann geben kann. Das Beispiel, das du gemacht hast, oder ich habe auch mit meinen 5-6 Cluster innen auch mal die Hausaufgabe gegeben. Wir haben so viele Spiele im Schulzimmer gehabt, aber sie haben irgendwie nur zwei davon gespielt. Viele haben sie gar nicht gekannt und alle haben mal eins müssen mit heimnehmen, die Spielregeln lesen, mal spielen auch mit den Eltern und nachher wie so eine kleine Karte ausfüllen, für wer ist das geeignet, was hat Spass gemacht, was vielleicht weniger, sodass dann sie, wenn sie dann mal Zeit haben zum Spielen, auch noch viel mehr Spiele können spielen als vielleicht nur Uno und Brandydog.
Ja, jetzt ist aber eine ganz gute Idee.
Ja, und jetzt sind wir schon am richtigen Ort, nämlich in der Schule und beim Unterricht. Wie ist eigentlich Spielen im Lehrplan 21 verankert?
Das ist eigentlich ein Punkt, wo mich von Anfang an enorm gefreut hat, wo der Lehrplan 21 dann auch eingeführt worden ist. Also bei den Grundlagen gibt's wirklich eine ganze Passage im Lehrplan 21, wo Spiel als Lernform vor allem für den Zyklus 1 wie vorgibt. Also das ist so eine rechte Veränderung gewesen im Vergleich zu den vorhergehenden Lehrplänen.
Und ich habe dich ja vorher gefragt, was die Rolle ist von Eltern und Betreuungspersonen in der Begleitung von Spielsituationen. Gibt es da noch etwas Spezielles, was jetzt für Lehrpersonen oder Kindergartenlehrpersonen wichtig ist?
Es ist so ein Herzensthema von mir. Also die Frage von, wie können denn Lehrpersonen Kinder unterstützen, wenn sie am Spielen sind? Und wie sieht so eine professionelle Spiel- und Lernbegleitung aus? Zu dem Bereich habe ich auch geforscht, eben weil es mich auch sehr fasziniert, genau anzuschauen, was eben möglich ist. Und es ist natürlich immer sehr eine komplexe Situation. Wenn man eine Klasse hat von 20, 25 Kindern, stehen alle Kinder an einem anderen Ort von ihrer Entwicklung. Und dann immer die passenden Interventionen zu haben, das setzt ein grosses Wissen und Können voraus. Aber es geht dort stark darum, Kinder kognitiv zu aktivieren. Das heisst, nicht ich als Lehrperson habe die Lösung, wenn ich ein Spiel begleite, sondern ich versuche, das Kind auf die Lösung, also dass das Kind seine Lösung findet. Mhm. Also das ist anregend zum lauten Denken. Es ist vielleicht auch über Vor- und Nachteile von einem Vorgehen zu diskutieren, ohne dass ich schon eben die Lösung bringe, mhm, sondern Kind tönt eigentlich dann durch diese Fragen, kommen sie dann wie auf Lösungen. Mhm. Und das wäre so eine sehr unterstützende Spiel- und Lernbegleitung, wenn das gelingen kann.
Du bist ja mega viel in der Praxis. Einerseits natürlich hast du mit Lehrpersonen zu als Dozentin, aber du bist auch für das Projekt viel unterwegs. Gibt es auch so typische Missverständnisse oder auch Vorurteile, die vielleicht die Lehrpersonen im Spielen oder auch im freien Spiel gegenüber haben?
Wenn es die Missverständnisse gibt, geht es stark darum, wie aufzuzeigen, eben wie die Spielentwicklung verläuft und wie es zum Teil jetzt auch Verzögerungen gibt. Und dass eben die Schule dort den Kind enorm viel mitgeben kann, wenn sie eben auch Spiel als Lernform integriert. Was ich natürlich immer wieder höre, ist, ja, jetzt muss das die Schule auch noch.
Mhm.
Oder? Dann höre ich das so, dass es dann heisst, ja, jetzt muss man das in der Unterstufe auch noch integrieren. Spielen, wir haben eigentlich sonst schon so viele Kompetenzen, die gefördert werden müssen. Und Spiel ist ja naturwüchsig. Also, wir haben das ja auch gelernt. Das hat man ja einfach daheim gemacht. Und für das braucht es ja nicht die Schule.
Mhm. Es braucht also, es nicht die
Institution
einfach.
Schule. Das passiert einfach. Das ist naturwüchsig.
Mhm.
Und da weiss man jetzt wirklich eben auch aus verschiedenen Forschungen, dass das nicht so ist, sondern dass man eben Kinder auch zum Spiel muss anführen. Vor allem gewisse Kinder, die dann aber auch den Knopf auftun, wenn sie das schaffen.
Zusammen mit Nadine Bühlmann und Nathalie Geiger hast du das 8-Schritt-Modell entwickelt. Und das Modell kann Lehrpersonen unterstützen, das Lernen kompetenzorientiert, spielerisch und kindgerecht zu gestalten. Kannst du ein bisschen erklären, wie das aufgebaut ist und vielleicht gerade auch mit Beispiel?
Wir haben das Modell entwickelt, genau mit der Lehrplaneinführung, also wo der Lehrplan 21 eingeführt worden ist, haben wir gemerkt, ja, hoppla. Also der Lehrplan ist so umfassend und es hat so viele Kompetenzen, wenn wir das jetzt nur auch schon auf den Zyklus 1 beziehen, wo sollte gefördert werden in diesen 4 Jahren, Kindergarten und erste, zweite Klasse. Wir haben wie uns auf den Weg gemacht, um zu schauen, dass wir etwas entwickeln könnten, das eben so ein bisschen griffiger wird. Und sind dann auf die 8 Schritte gekommen, wo wir wie gemerkt haben, wenn man die 8 Schritte berücksichtigt im Unterricht, dann wird kompetenzorientierter Unterricht möglich.
Mhm.
Also das heisst, wie Lernräume gestalten als erster Schritt. Wie wir so gesehen haben, der Raum hat so einen grossen Einfluss aufs Lernen, gerade von jungen Kindern, aber wahrscheinlich nicht nur von jungen, aber dort sieht man es. Und dass man das einfach sehr bewusst macht, dann auch so angeleitete Sequenzen, Lektionen. Wir wissen, Kinder in diesem Alter haben eine Aufnahmefähigkeit von 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht.
Mhm.
Und dann müssen sie wieder ins Handeln kommen. Also kurze Sequenzen planen, lieber auch offene Aufgaben ermöglichen, dann eben gute Spiel- und Lernumgebungen schaffen. Dann die Spielbegleitung, die wir vorher schon besprochen haben, die anbieten.
Mhm.
Also auch nicht nur beobachten, sondern eben vielleicht auch mal die Regie führen von einer Situation, also Materialien bringen, vielleicht mal kurz mitspielen oder sogar mal eine Spielleitung übernehmen. Dann sicher eben auch den ganzen Teil vom gemeinschaftlichen Lernen fördern, wo wir merken, dann müssen wir Kinder auch daran anführen, also von Partnerarbeit, zu Kleingruppenarbeit, zu Halbgruppen, Halbklassen, Situationen, Settings oder auch mit der ganzen Gruppe. Dann Reflexion über Lern- und Spielprozess ermöglichen. Und da meine ich eben nicht nur so Reflexionsgespräche, wo man im Kreis sitzt und jeder sagt einfach, wie er das gefunden hat, weil das ist einfach langweilig. Aha. Sondern eben wirklich kreativere Formen zu suchen, wie man eben ins Gespräch kommt miteinander und es eben auch Freude macht, zu reflektieren. Und man wirklich auch Nutzen sieht in dem. Und dann natürlich auch lässige Formen von Lernfortschritt dokumentieren finden. Wie könnte das aussehen? In einer Schule habe ich jetzt so ein goldiges Buch gesehen, wo es im Kindergarten anfängt, ganz wichtige Sachen zu dokumentieren. Und das goldige Buch geht bis in die 6. Klasse mit. Und es ist schon eindrücklich dann zu sehen, was den Kindern wichtig war in diesen 8 Jahren. Das ist doch eine recht lange Zeit. So. Eben auch Dokumentationsformen zu suchen, die ansprechend sind.
Vieles von dem, was wir bis jetzt besprochen haben, ist ja vor allem auch für den Zyklus 1. Du hast schon gesagt, Kindergarten, erste, zweite, also die 4 Jahre. Wie sieht denn Spielen aus im Zyklus 2?
Wenn man eben die Spielentwicklung anschaut, hört die natürlich nicht mit dem Ende der zweiten Klasse auf.
Aha.
Sondern eigentlich alle die Spielformen gehen weiter und faszinieren Kinder. Also sicher bis Ende Zyklus 2, sicher. Es verändert sich natürlich von der Ausgangslage. Es darf komplexer werden.
Mhm.
Aber es können wirklich auch Spiel- und Lernumgebungen entstehen in den Fächern, die eben auch inspirieren, wo Inhalte vertieft werden, sei das mathematisch oder in der Sprache oder im NMG, dass man eben Sachen auch mit Planspiel aufziehen kann. Man kann etwas auch mit Projektunterricht aufziehen. Da gibt's auch neuere Tendenzen wie Friday, Schulen im Aufbruch, ist so eine Organisation, wo auch das plädiert, dass Kinder einen Projekttag pro Woche haben, wo sie selber gestalten können, wo sie ihrem Projekt nachgehen. Ich glaube, manchmal muss man einfach auch noch ein bisschen weiterdenken und ein bisschen out of the box denken, was denn noch möglich wäre. Mhm. Und ich glaube auch häufiger auch mit dem Kind zusammen so Ideen entwickeln.
Während du erzählt hast, jetzt habe ich mir überlegt, wo habe ich das eingebaut? In dieser Stufe, wo ich ja auch dritte, vierte und auch lange fünfte, sechste hatte. Wir haben uns gerade überlegt, zum Beispiel auch in der Fremdsprache machen wir ja manchmal im Englischunterricht ja mal ein Theater. Und jetzt ist mir gerade spontan in Sinn gekommen, dass dort, wenn sie nämlich Möglichkeit und Zeit bekommen, meistens sehr kreativ werden. Also nicht nur jetzt die einzelnen den Dialog auf Englisch dann lernen und vortragen, sondern dann ja ein ganzes Ding rundherum gestaltet. Also eine Situation, wo sie dann auch sich verkleidet, auch in dieser Stufe ja dann noch gern. Aber sie müssen die Möglichkeit auch haben, merken, dass man es als Lehrperson auch zulässt und dass es auch vielleicht manchmal auch nicht mehr so peinlich ist, wie gehört wahrscheinlich auch dazu.
Ja.
Und wie kann man dann auch Spielsituationen im Zyklus 3 noch in den Schulalltag einbauen?
Ich glaube, da gibt's auch gute Möglichkeiten methodisch. Es ist ja auch interessant, dass die Nachfrage steigt, dass wir Anfragen überkommen vom Zyklus 2 und 3, wo genau diese Frage auch gestellt wird. Und mich fasziniert's eigentlich, dass das wie so wie ein roter Faden eigentlich durch die Zyklen läuft oder das Bedürfnis kommt. Und es geht ja stark auch darum, überfachliche Kompetenzen auch zu fördern, wie Kreativität, Zusammenarbeit, Kommunikation, alles Kompetenzen, die man eigentlich auch unter Future Skills könnte sehen, wo gerade auch im Zyklus 3 sehr eine gute Basis wäre, den Kind das auch wie, oder den Jugendlichen dann auf dieser Altersstufe auch mitzugeben in verschiedenen Settings. Eben auch dort Plan, Spiel, Projekt, Arbeit. Ich glaube, das sind schon Formen, die zukunftsweisend sind.
Gibt es noch etwas aus der Praxis oder aus deiner Erfahrung, wo du gerne möchtest Lehrpersonen mit auf den Weg geben oder mit in die Schule geben?
Eigentlich ein bisschen ähnlich, wie ich das vorher schon bei den Eltern gesagt habe. Mut. Mut haben, einfach auszuprobieren, zu experimentieren. Genau die Spielfreude wie selber zu entwickeln und mit den Kindern wie in so Situationen, in Projekte einzutauchen. Zurück kann man immer wieder. Aber mal zulassen, ausprobieren, neugierig sein, die eigene intrinsische Motivation wiederfinden, Kreativität und Freude an Prozessen, die dann möglich werden, das würde ich gerne als Wunsch mitgeben.
Ich habe es schon erwähnt, du bist die Autorin und Herausgeberin vom Buch «Spielen Plus» und gleichzeitig bist du auch die Leiterin vom Projekt «Spielen Plus» von der PH Zürich. Was sind die zentralen Erkenntnisse aus dem Buch, aber auch aus dem Projekt selber?
Also die Entstehung vom Projekt «Spielen Plus» ist sehr gross unterstützt worden auch vom Kanton Zürich und der PH Zürich. Das ist sicher mal so wie die Ausgangssituation gewesen. Aber das Herzstück von «Spielen Plus» sind die 40 Pilotschulen gewesen, die ganz eng mit uns zusammengearbeitet haben. Wir haben uns viermal im Jahr da an der Pädagogischen Hochschule Zürich getroffen, haben Sachen weiterentwickelt. Sie haben es wieder in der Schule ausprobiert, haben uns Rückmeldungen gegeben. Wir sind einen wirklich 2-3-jährigen Weg miteinander gegangen. Und das hat das Projekt sehr geprägt. Also es hat ihm die Farbigkeit gegeben, die wir uns eigentlich immer erhofft haben, aber dann gleich sehr überwältigt gewesen sind, was möglich geworden ist. Mit den Schulen zusammen einfach eine gute Basis dann gegeben hat zwischen den Theorien, die wir gehabt haben, zu Spielentwicklung und auch Forschungen, die wir können integrieren können. Aber eben auch ganz stark dann der Praxisbezug mit der Kraft der Innovation, die die Schulen angetrieben hat.
Was kannst du auch Lehrpersonen noch empfehlen, die sich dem Thema gerne noch ein bisschen mehr widmen möchten?
Aus dem Projekt Spielen Plus ist eigentlich ein grosses Bedürfnis entstanden von diesen Pilotschulen, die mitgemacht haben, dass es nicht einfach aufhört mit dem, dass wir eben das Handbuch gehabt haben und die Webseite fertig war. Und so sind dann eben auch Netzwerkanlässe entstanden, die 2 bis 3 Mal jährlich an der PH Zürich stattfinden. Oder wir sind auch schon bei Schulen gewesen, wo wir können Schulbesuche machen wo man das Konzept auch gesehen hat, wie es umgesetzt wird. Die sind kostenlos, die Netzwerkanlässe, und man kann sich einfach anmelden über PH Zürich-Seite. Oder was wir auch haben, und das freut uns sehr, wir haben eine Hospitationsliste von Schulen, die bereit sind, interessierte Personen auch Einblick zu geben, wie es bei ihnen in der Schule auch umgesetzt wird.
Ja, und das kann ja manchmal ganz hilfreich sein, wenn man es dann eben nicht nur in der Theorie liest, sondern dann auch wirklich sieht, wie es umgesetzt wird. Ich werde all die wichtigen Links zu der Projekt-Homepage, auch zum 8-Schritt-Modell, wo es ein PDF gibt und so weiter in die Shownotes nehmen und auch in einem Beitrag auf Instagram posten. Und als Hinweis, an der PH Zürich gibt es auch ein CAS Spielen Plus, das ist auch im Einstein-Beitrag vorgekommen, für die jetzt so richtig Lust bekommen haben auf das Thema Spielen. Wie man merkt, kennst du dich ja sehr gut aus und du hast selber so viel Freude am Thema Spielen. Wie siehst du die Zukunft vom Spielen in der Schule und in der Gesellschaft, gerade auch mit diesen verschiedenen Herausforderungen?
Ich gehe davon aus, dass Spiel als Lernform noch eine Bedeutung zunehmen wird. Dass man wie erkennt, wie ganzheitlich Kinder gefördert werden, wenn es eben auch im schulischen Kontext in Spielsituationen sich vertiefen. Es gibt wirklich Förderungen in den verschiedenen Fachdidaktiken, die möglich sind, über Spiel. Aber eben auch, und das, denke ich, wird zukünftig noch zunehmen, Bedeutung von überfachlichen Kompetenzen, die gefördert werden im Spiel. Wir reden da dann stark von Future Skills. Und wir haben uns jetzt auch wirklich spezialisiert für die Förderung von Future Skills im Zyklus 1. Und auch da werden wir ein CAS anbieten, wo im März 26 startet. Wo es darum geht, Lehrpersonen, Betreuungspersonen, Schulleitungen wie mit auf den Weg zu nehmen, um eine zukunftsorientierte Schule zu gestalten.
An alle, die zuhören, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Ich würde es sehr schätzen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und auf Spotify oder Apple Podcast mit Sternen bewertest. Auch über Kommentare oder eine Rezension würde ich mich freuen. Du kannst mich auch noch anders unterstützen. Der Podcast ist und bleibt unabhängig und produziere ich in meiner Freizeit unentgeltlich. Daher kannst du mir die Winte vielleicht für einen Kaffee oder für meine Arbeit allgemein. In den Shownotes findest du den Direktlink zu Twint. Merci vielmals. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge, Kathrin. Was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Ich wünsche mir eine Schule, wo ein Ort kann sein kann, wo Begegnung möglich ist, wo man sich wohlfühlt, wo man gerne hingeht, wo individuelles Lernen möglich ist, also wo jedes Kind, so wie es ist, einen Platz findet, sich kann entwickeln kann. Partizipation finde ich auch etwas ganz Wichtiges, also dass auch Mitsprache möglich ist in der Schule von morgen und dass die Lehrpersonen ihre Rolle als Lernbegleitung so können ausleben, damit es wirklich den Prozess der Kinder kann begünstigen kann.
Kathrin, danke für das spannende Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Danke dir auch, Damian.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema häusliche Gewalt mit der Regula Bernhard Hug kommt am letzten Montag im August. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.